Ich bin froh, mal wieder hier sein zu dürfen, hier sein zu können. Ist eine ganz verrückte Zeit, die Corona-Zeit. Ganz kurz, in der Gemeinde, in der ich zu Hause bin, sozusagen in Zweibrücken, da haben wir kurz, also als Corona anfing, hatten wir plötzlich gesehen, Moment, Gottesdienst eingestellt, alles eingestellt, das Gemeindeleben lahmgelegt. Wie gehen wir damit um? Und ich dachte, Leute, wir müssen ganz schnell was online machen. Und wir sind dann auf Skype eingesprungen und haben mit Skype dann versucht, gerade vor Ostern, ich habe versucht, dann die Leute zu ermutigen. Weil so viel im Moment rumläuft, was ich einfach nicht nachvollziehen kann, dass wir Christen plötzlich anfangen, Angst zu haben, Verschwörungstheorie und am Ende kommt der Teufel und was alles passiert. Und ich denke mal, ja, aber wir haben doch einen festen Halt. Das, was wir vorhin gesungen haben und auch gelesen haben, in Christus ist mein ganzer Halt. Und das will ich dann doch gerade mehr betonen. Wir haben dann vor Ostern angefangen, eine Woche lang die 7 Worte Jesu am Kreuz zu betrachten. Danach habe ich gesagt, jeden Abend als Familienvater mit 4 Kindern, das ist ganz schwer möglich. Wir machen es nicht mehr jeden Abend, wir machen es nur noch 2-mal die Woche. Und dann immer dienstags und freitags abends, wo wir eine Andacht gemacht haben, Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und daraus erwachsen ist natürlich dann irgendwann Christi Himmelfahrt. Daraus erwachsen ist irgendwann Pfingsten, weil das alles eben so wunderbar zeitlich hineingepasst hat. Und dann habe ich gesagt, wenn wir schon mal da sind, dann gehen wir auch weiter mit der Apostelgeschichte. Und ich lade euch einfach da ein. Wir haben, wie gesagt, in der Zweibrücke-Gemeinde, wo wir das Thema gerade durchmachen. Und es ist eine Predigt gewesen, die ich auch vor kurzem gehalten habe dort, wo ich einfach sehr begeistert bin auch von dem, was wir da alles im Text drin finden. Stellt euch vor, ihr gewinnt einen Hauptpreis. Und der Hauptpreis, wie ihr hier schon seht, 86.400 Euro. Und das jeden Tag morgens aufs Konto. Das wäre doch eine super Sache, oder? Du wachst morgens auf, du weißt ganz genau, du hast 86.400 Euro auf dem Konto. Es gibt einige Regeln für dieses Geld. Alles Geld, was ihr im Laufe des Tages nicht ausgebt, verfällt am Ende des Tages. Es wird euch weggenommen sozusagen. Also könnt ihr das Geld auch nicht ansparen. Ihr dürft es auch nicht transferieren auf ein anderes Konto und dann sagen, ha, da kann es mal schön liegen bleiben. Irgendwann, wenn ich das Geld dann brauche in 200 Jahren, dann kann ich es immer noch ausgeben. Nein, ihr habt das Geld nur einmal zur Verfügung und ihr könnt es nur einmal verwenden. Mehr gibt es nicht. Und noch eine Regel, dieser Preis läuft auf unbestimmte Zeit. Aber es kann sein, wenn die Sparkasse sagt Ende, dass von jetzt auf sofort das Geld eingestellt wird und ihr kein Geld mehr habt. Was würdet ihr mit solch einem immensen Betrag anfangen? Jeden Tag so viel Geld auf dem Konto zu haben, irgendwann ist zu Ende, aber man weiß nicht wie und wann und überhaupt. Also ich glaube, jeder von uns wird sich sagen, oh, so ein Auto, so ein Haus, so ein Kleid vielleicht auch mal kaufen, so irgendwas, vielleicht auch mal einen Urlaub, jetzt mit der Corona-Zeit, Ferien anfangen, endlich mal das machen, was ich machen will. Vielleicht sagt er auch, oh nein, ich würde das Geld natürlich an Missionswerke geben und würde sagen, hier, ich will Gottes Reich unterstützen. Das ist eine super Sache. Und ich denke, das Beispiel hier ist gar nicht so irreal. Es ist ein echtes Beispiel und das ist ein Geschenk, das du auch wirklich jeden Tag bekommst. Ich habe hinten dran extra kein Eurozeichen gesetzt, weil wir jetzt mal hochrechnen. 60 mal 60 mal 24, an was erinnert euch das? Zeit. Ihr kriegt jeden Tag 86.400 Sekunden geschenkt. Und wenn die Bank sagt Ende, dann ist das Leben auch zu Ende. Ich finde interessant, Paulus hat im Epheserbrief geschrieben, Kapitel 5, ich muss gucken, jawohl, habe ich hier, jawohl, Kapitel 5, Vers 15, 16, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt, verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. als Paulus das geschrieben hat, war noch nicht die Endzeit. Die ist heute noch nicht die Endzeit. Und trotz allem haben sie alle eine Naherwartung, eine Endzeiterwartung gehabt. Aber hier schreibt Paulus, es ist eine schreckliche Zeit, ist eine schlimme Zeit, in der wir alle drin leben. Wenn man sich so anguckt, was im Fernsehen läuft, wenn man anguckt, was im Radio kommt, wenn man anguckt, wie die ganzen Sendungen mittlerweile aufgebaut sind. Es ist eine schreckliche Zeit. Wenn man anguckt, wie die Leute miteinander umgehen, Corona, was da alles deutlich wurde, dass plötzlich Familienväter, manchmal auch Mütter ihre Kinder brutal misshandeln, weil sie plötzlich auf engstem Raum zusammenleben müssen und nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen. Wir leben in einer schrecklichen Zeit. Und jetzt schreibt Paulus, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Kauft die Zeit aus, gebraucht, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, so wie es die NGÜ übersetzt. Was bedeutet das bei uns in Deutschland? Schwab wird sagen, schaffe, schaffe, Häusle baue und nicht nach der Mädle schaue, gell? Also schaffen, schaffen, reinkloppen, was nur geht. Auf den Philippinen sagen sie, lass die Arbeit ruhig ruhen, die Beziehungen sind uns viel wichtiger. Das ist das Entscheidende. Und ich denke, so ein Mischding zwischen beiden ist vielleicht die gesunde Alternative. Dass man sagt, zum einen, ich will vorwärts kommen, zum anderen aber ist die Beziehung viel größer einzuschätzen, als wir es oft machen. Wie kaufe ich meine Zeit aus? Ich habe euch ein anderes Bild noch mitgebracht. Hier seht ihr eine griechische Gottheit, den Kairos. Wir wissen, das ist kein echter Gott, aber es ist ein Bild von einer Vorstellung der damaligen Zeit. Und dieser Kairos, was man da sieht, das sind an den Füßen so komische Flügel dran. Irgendwie hinten hat er Flügel, vorne hat er ein Schwert, dann hat er vorne so einen Schopf, einen Haarschopf und dann hinten eine Platte. Bei mir wird es auch immer mehr, also ich passe mich dem schon ein bisschen an. Hinten die Platte ist schon am Arbeiten. Der Kairos war ein ganz besonderer. Kairos bedeutet zu Deutsch Zeit. Aber nicht einfach Zeit, sondern Möglichkeit, den besten Zeitpunkt, den ich gerade umsetzen kann in irgendetwas. Also sozusagen den Kairos, die Zeit, die Gelegenheit beim Schopf packen. Darum geht es bei Kairos. Und das ist das, was Paulus auch schreibt in Epheser 5. Ich habe ein Gedicht gefunden zu dem Kairos. Da heißt es 300 vor Christus, wer bist du? Ich bin Kairos, der alles bezwingt. Warum läufst du auf Zehenspitzen? Ich, der Kairos, laufe unablässig. Warum hast du Flügel am Fuß? Ja, ich fliege wie der Wind. Warum trägst du in deiner Hand ein spitzes Messer? Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein Messer. Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn? Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet. Warum bist du am Hinterkopf kahl? Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, wird mich auch keiner von hinten mehr erwischen können, so sehr er sich auch abmüht. Und wozu schuf euch der Künstler? Euch Wanderern zur Belehrung. Und ich finde dieses den Moment auskosten und auch wirklich nutzen, diesen Gedanken, den finde ich gerade hier im Text, was wir gerade eben gehört haben von Apostelgeschichte 3. Der Mann war ein Bettler, er wurde jeden Tag an Gottes Haus gebracht und das Verrückte war, er war über 40 Jahre alt, wie wir am Ende des jetzigen Textes sehen werden, und er war noch nie im Tempel drin. Woher weiß ich das? Ganz einfach, weil er lahm geboren wurde. Und im Alten Testament steht, wenn einer verkrüppelt ist, in irgendeiner Art und Weise, wenn er nicht sehen kann, nicht hören kann, nicht gehen kann, irgend so etwas, was von außen auch wirklich sichtbar ist, dann darf er nicht in den Tempel. Ganz verrückt, dass Gott das festgelegt hat. Aber wie schrecklich muss es für diesen Mann gewesen sein, Zeit seines Lebens vor Gottes Tor zu sein und doch nicht rein zu dürfen. Plötzlich kommen Petrus und Johannes und sie sagen zu ihm, nein, sieh uns an, wir wollen dir etwas Gutes geben, wir haben kein Gold und Silber, aber du musst auch wissen, von wem es kommt. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh umher. Und der Mann steht auf und es heißt, und dann lief er mit ihnen in den Tempel und er rannte hin und her. Wie groß war seine Freude, plötzlich Gott begegnen zu können im Tempel selbst, im Haus Gottes. Das ist so der Hintergrund all dessen. Übrigens 864 kann man sich leicht merken. 86.400 kleine Geschenke oder packt den Kairos beim Schopf. Das Thema für heute. Die Leute wurden aufmerksam auf den Mann. Die Leute wurden darüber aufmerksam auf Johannes und Petrus. Aber lasst uns lesen, was wirklich dann passiert ist. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte: Ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Der erste Punkt: Wie schnell schauen wir Menschen auf Menschen? Wie schnell schauen wir Menschen auf Menschen? Die Leute kamen, um Petrus und Johannes in den Mittelpunkt zu stellen. Was die Großes getan haben, dieser Gelähmte, von Geburt an Gelähmte, plötzlich kann er gehen. Das haben diese beiden gemacht. Wie wunderbar sind sie. Meine Lieben, ich bin auch tätig als Pianist auf vielen Beerdigungen. Vor 2 Tagen war eine Beerdigung von einem Sänger vom Chor, ist die Mutter verstorben. Also ich habe einen Chor bei uns im Ort und da ist die Mutter mit 98 Jahren verstorben, zu Beginn der Corona-Zeit, und jetzt war eben die Beisetzung. Und sie haben sich gewünscht, dass ich singen sollte, Time to Say Goodbye. Ich dachte mir, was, so ein großer Hymnus, boah, unglaublich, ich habe es gemacht. War auch wirklich sehr schön. Was passiert danach? Es kann passieren, dass ich dann plötzlich umkippe und sage: Guck mal, wie toll ich doch bin. Es kann sein und ist auch teilweise passiert, dass die Leute kamen und sagten: Mensch, du bist ein großartiger Sänger. Das war ja so schön. Aber darum geht es gar nicht. Ich freue mich, wenn ich damit helfen kann, wenn ich damit dienen kann, mit dieser Musik. Aber es geht immer darum, Gott zur Ehre. Man darf auch als Musiker natürlich Dank und Applaus entgegennehmen. Da ist nichts Falsches dran. Aber meine Einstellung ist da ausschlaggebend. Wenn ich nur auf die Bühne will, um groß angesehen zu werden, dann passiert Folgendes. Irgendwann werde ich mit dem Druck nicht mehr fertig. Irgendwann sage ich: Oh Mann, ich muss auf die Bühne, weil mir fehlt gerade so ein kleiner Kick, dass jemand mich lobt. Und dann fängt man vielleicht an mit Drogen oder dergleichen. Und man landet dort, wo die meisten Promis, wo die meisten Popstars auch landen. In der Abhängigkeit. Mein Fundament ist ein anderes. Ich liebe Jesus und ich will Menschen einfach dienen und helfen. Genau das gleiche bei Petrus und Johannes. Wie wir hier gesehen haben, gerade im Text. Die Leute kommen und wollen sie in den Himmel heben. Und was sieht Petrus? Er sieht die Gelegenheit. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, sondern wir haben einen größeren, der dahinter steht. Petrus und Johannes wurden fast schon angebetet, als sie das Wunder getan hatten, aber die Perspektive von Petrus war gut, war richtig. Nicht wir haben es vollbracht, sondern Jesus, der Diener Gottes. Es wird vom amerikanischen Präsident Theodore Roosevelt, also Zeit des Zweiten Weltkriegs, wird gesagt, dass Folgendes bei ihm passiert ist. Immer wenn er abends oder sagen wir tagsüber, wenn er tagsüber eine gute Entscheidung gefällt hat mit seinem Kongress, irgendetwas Wichtiges entschieden, dann hat ihn abends ein Freund besucht, William Beebe. Und dieser William Beebe, der war Forscher. Und er ging dann abends mit ihm spazieren im Park. Und Roosevelt oder Beebe, einer von beiden, fing dann immer an und sie schauten auf die Sterne und guckten: Ach, guck mal, da oben der Stern, da der Stern. Oh, und dieses der Andromeda-Nebel zum Beispiel, der ist so groß wie unsere gesamte Milchstraße. Und eine von 100 Millionen Galaxien. Er ist 75.000 Lichtjahre entfernt und besteht aus 100 Milliarden Sonnen, von denen jede größer ist als unsere Sonne. Und als sie so am Staunen waren und das betrachtet hatten, dann sagte irgendwann Theodore Roosevelt oder Beebe: Ich glaube, jetzt sind wir wieder klein genug. Jetzt können wir nach Hause gehen. Egal wie gut die Entscheidungen waren, die Roosevelt getroffen hat, er war sich bewusst, es gibt einen, der drüber steht. Und er schaute auf diesen, der drüber steht. Er wusste, ich bin eigentlich nur ganz klein. Ich kann glücklich sein und froh sein, wenn mir etwas gelingt, aber ich habe es nicht getan. Petrus weiß, dass nichts aus ihm heraus passieren konnte. Jesus hatte gewirkt. Es heißt hier am Ende: Es ist die Kraft, Macht und Herrlichkeit, die Gott seinem Diener Jesus gegeben hat. Die er nicht Petrus gegeben hat, sondern seinem Diener Jesus. Und Jesus hat sie dann weitergegeben an Petrus. Es war Jesu Kraft, aber Petrus Hand, die da tätig waren. Mehr nicht. Es gibt ein schönes Lied, das ich nicht singen werde jetzt, ein englisches. Lord, make me your voice. Da geht es darum: Du siehst meine Hände, du siehst meine Füße, du siehst meinen Mund, du siehst meine Zunge. Gebrauche mich einfach dort, wo du mich haben willst. Und das ist doch die wunderbare Aussage auch hier. Petrus und Johannes wissen, sie sind mit Gott unterwegs und nicht, was sie tun, ist entscheidend, sondern was Gott durch sie tut. Ihr werdet meine Zeugen sein, so heißt es. Was ist denn ein Zeuge? Einer, der etwas gesehen hat. Einer, der etwas erlebt hat. Zeuge sein heißt nicht, die gehen jetzt dahin und die machen alle Wunder und sagen, wir wissen, Jesus ist auferstanden, aber die Wunder kommen von uns. Nein, sie wissen genau, wir bezeugen nur, dass Jesus hier etwas Großes getan hat. Das ist eine ganz wichtige Lebenseinstellung, auch für uns. Der zweite Punkt, lass dich neu ausrichten. Lass dich neu ausrichten. Wir lesen in den nächsten Versen, Apostelgeschichte 3, Vers 13 bis 15. Ich habe die Anfänge der Verse jeweils mal dick gemacht, sieht man ein bisschen schlechter, aber man sieht es trotzdem ein bisschen. Da sagt Petrus: Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Hier haben wir diesen Gedanken wieder des Zeugeseins. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Interessant, wie er hier das Ganze umdreht und sagt: Wir sind Zeugen für die Auferstehung Jesu. Wir sind Zeugen, sagt er an anderer Stelle, auch für die Himmelfahrt Jesu. Wir sind Zeugen dafür, dass der Heilige Geist ausgesandt wurde. Und jetzt dreht er plötzlich um und sagt: Ihr alle seid Zeugen dafür, dass dieser Mann über 40 Jahre lang gelähmt war. Und jetzt kann er wieder gehen. Das ist wirklich ein Zeugnis, das ihr alle geben könnt. Petrus hält aber zuerst einmal den Bewohnern Israels vor Augen, was Schreckliches durch sie geschehen ist. Jesus wurde an die Heiden überliefert. Obwohl Pilatus Jesus freilassen wollte, das lesen wir auch in den Evangelien immer wieder, wo Pilatus versucht hat, am Ende dieses ganz Schreckliche, er hat Jesus auspeitschen lassen, Ecce Homo. Schaut euch diesen Menschen an. Er lässt ihn auspeitschen. Warum? Nicht einfach nur, weil er seiner Brutalität Raum geben will, sondern er lässt ihn auspeitschen, um ihn dann vor die Leute zu stellen. Und wenn sie sehen, wie er zerschunden ist und kaputt ist, dass sie Mitleid bekämen. Aber sie haben kein Mitleid. Und Pilatus versucht mit allen Mitteln, Jesus loszuwerden, ihn nicht zu verurteilen. Aber auch da haben die anderen noch gesagt, nein, wir bestehen darauf, er muss verurteilt werden. Eine ganz schreckliche Sache. Sie haben sich von dem Heiligen und Gerechten losgesagt. Wir hatten vorher schon, diese Tat ist durch euren Diener Jesus, durch den Diener Gottes, durch den Diener Jesus ist sie gemacht. Ein anderes Wort, der Knecht Jesus. Knecht und Diener, das gleiche Wort. Wir haben da einen Rückbezug, auch hier der Heilige und Gerechte, einen Rückbezug auf Jesaja 53. Da wird von dem leidenden Messias berichtet. Und er wird am Ende viele zur Gerechtigkeit führen. Er wird seine Gerechtigkeit auf sie übertragen. Das alles schwingt hier im Hintergrund mit. Und dann heißt es, sie haben sich für den Barabbas, Barabbas, zu Deutsch ausgesprochen eigentlich, nicht Barabbas, wie man es oft sagt, sondern Barabbas. Bar heißt Sohn und Abba ist der Vater. Das heißt, er ist der Sohn eines Vaters. Für den haben sie sich entschieden, anstatt für den Sohn des Vaters, für den Sohn Gottes. Sie haben für die Freigabe eines Mörders gekämpft, anstatt für den, von dem das ganze Leben kommt. Sie haben den Lebensgeber getötet. Und wie ist Jesu Antwort darauf? Er hängt am Kreuz und er spricht: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und hier heißt es jetzt, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht des Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Wie antwortet Gott auf das Schreckliche, was das Volk getan hat? Er heilt diesen Mann. Gott ist ganz anders. Der Mann bekam eine neue Lebensperspektive. Und das versucht Petrus auch hier deutlich zu machen. Jesus will eine neue Lebensperspektive geben. Blick weg von mir, von meinen Taten hin zu Jesus. Und dann auch hier dieser Mann, was ist bei ihm passiert? Er ist plötzlich wieder komplett hergestellt. Er darf auch kultisch wieder teilnehmen, überhaupt zum ersten Mal teilnehmen am Gottesdienst. Wie wunderbar wäre das denn, wenn wir sowas auch bei uns erleben? Gott will auch dir eine neue Lebensperspektive geben. Er will bei dir Vertrauen wecken. Er hat bei diesem Mann Vertrauen geweckt. Er hat ihn auf ein echtes Fundament gestellt. Das ist doch ein Trost für uns. Das ist das, was Gott uns anbietet. Lass dich neu ausrichten daraufhin. Der dritte Gedanke. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, aber Gottes Angebot ist viel größer. Letztendlich hat sich doch erfüllt, was Gott vorhergesagt hat. Meine Frau ist vor kurzem nach Frankreich gefahren, oder nicht nach Frankreich, über Frankreich runter Richtung Freiburg und hat dort ein Seminar miterlebt. Und als sie durch Frankreich durchgefahren ist, wurde sie einmal kurz von einem roten Licht begrüßt. Wir haben eine saftige Rechnung bekommen. Ich sagte zu ihr: Schatz, das nächste Mal nimmst du das Fahrrad. Hätte sie gewusst, wie viel es kostet, wäre sie viel langsamer gefahren. Dabei war es nur 1 km/h zu schnell. 1 km/h nach Abzug. 100 Euro. Unglaublich. Aber Unwissenheit schützt eben nicht vor Strafen. Nur weil ich nicht wusste, wie viel es dort kostet, heißt das nicht, dass ich nicht die Strafe zahlen muss. Nun, Geschwister, ich bin überzeugt, dass ihr nicht wirklich wusstet, was ihr getan habt, als ihr Jesus habt töten lassen. Und eure führenden Männer wussten es ebenso wenig. Hier sehen wir, Petrus sagt im Prinzip, ihr wusstet doch gar nicht richtig, was ihr getan habt. Aber trotz allem, diese Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlung auf euch geladen habt. Dann wird er die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen lassen und wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Zunächst allerdings ist Jesus, wie Gott es geplant hat, in den Himmel zurückgekehrt. Dort nimmt er den ihm gebührenden Platz ein, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird, wie Gott es schon seit langem durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. Das Wort Unwissenheit, was hier auch verwendet wird, kommt nur 4-mal im Neuen Testament vor. Sozusagen dies, ich bin Agnostiker, Agnosis, das ist diese Unwissenheit, kommt 4-mal nur vor. Und das Interessante ist, hier wird es auf die Ältesten, auf die Priester und so weiter angewandt. Ihr wusstet es nicht, eure Führer wussten es nicht. Und später finden wir dann in Apostelgeschichte 6, dass die Priester gerade zum Glauben kamen. Ihre Unwissenheit, wo es zum zweiten Mal verwendet wird, ihre Unwissenheit wurde umgekehrt in Wissen. Aber trotz allem macht der Text klar, das Urteil über alle Menschen ist gleich. Aber es gibt einen Ausweg und der heißt Umkehr. Und nur so können wir auch zur Ruhe kommen. Ich fand das vorhin so schön, wirklich vielen Dank dir auch, so schön, dass wir hier mal zur Gebetszeit zur Ruhe kommen. Wie oft ist, ich höre es zu Hause, meine Kinder sind ständig natürlich durch die Corona-Zeit jetzt zu Hause gebunden. Was läuft? Die ganze Zeit läuft irgendwie Musik im Hintergrund, da kann ich am besten Hausaufgaben machen. Ich denke mir, hey, schalt doch einfach mal ab, nimm dir 5 Minuten, setz dich mal nebenhin, lies mal kurz ein Gottes Wort und denk einfach mal über einen Vers nach und lass ihn auf dich wirken. Ich fand das so erfrischend vorhin wirklich, diese Zeit hier mal in Ruhe im Gebet zu verharren. Petrus zeigt ihnen auf, ihr habt. Er nennt ihnen so viele Sachen, die schlecht gewesen sind bei ihnen. Und trotz allem denke ich nicht, dass er ihnen gerade vorwerfen wolle, ihr habt das Ganze getan aus Hass gegen Jesus, weil ihr wusstet, das ist Gottes Sohn, sondern gerade aus Unwissenheit. Ihr habt gesehen, da ist etwas, was nicht in euer Bild reinpasst und habt reagiert. Und ich denke genauso auch hier, ich bin heute nicht hier, um dich irgendwie anzuklagen, um dir vorzuhalten, was du alles vielleicht in deinem Leben schon falsch gemacht hast. Ich bin genauso von Gottes Gnade abhängig. Und selbst Petrus war von Gottes Gnade abhängig. Johannes 21, er musste wiederhergestellt werden. Liebst du mich, wurde er gefragt. Petrus steht nicht hier als Ankläger. Er zeigt ihnen nur auf, das ist bei euch falsch gewesen, aber es gibt Umkehr. Es gibt eine Möglichkeit. Die Wiederherstellung des Bettlers gibt Petrus sozusagen hier diesen Kairos, gibt diese Gelegenheit, diese Möglichkeit. Er hat den Kairos beim Schopf gepackt, um von Jesus zu erzählen. Wie oft musste Jesus dich rufen? Wie oft hat er dich schon gerufen? Wie oft hast du vielleicht noch nicht darauf reagiert? Wie oft hat er mich schon rufen müssen? Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Lass ihn rein. Nimm du auch die Gelegenheit beim Schopf und lass ihn rein in dein Herz. Und es gibt uns natürlich auch die Aufgabe, das Ganze hier, Gott will dich doch gebrauchen. Wenn Gott dich gebrauchen will, nimm auch da die Gelegenheit beim Schopf. Führt uns zum letzten Punkt. Gott will dich segnen. Die letzten Verse. Schon Mose hat gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus eurer Mitte berufen und als seinen Boten zu euch senden. Auf ihn sollt ihr hören und alles befolgen, was er euch sagt. Wenn jemand nicht auf diesen Propheten hört, muss er aus dem Volk Gottes vertilgt werden. Genauso haben auch Samuel und alle Propheten, die auf ihn folgten, bei ihrer Verkündigung von dem gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Euch als den Nachkommen der Propheten gelten die Zusagen. Moment. Hier. Aber wo bin ich jetzt? Euch als Nachkommen der Propheten gelten die Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Denn als er diesen Bund schloss, sagte er zu Abraham, durch deinen Nachkommen werde ich alle Völker der Erde segnen. Ihr seid daher die Ersten, zu denen Gott seinen Diener Jesus gesandt hat, als er ihn in die Welt kommen ließ. Jesus möchte euch segnen und jeder von euch, der sich von seinen verkehrten Wegen abwendet, wird seinen Segen erfahren. Wenn Petrus hier so viele Stellen plötzlich zitiert aus dem Alten Testament, dann macht er deutlich, dieser neue Weg, den christlichen Weg, der ist eigentlich gegründet im Alten Testament. Viele Sachen wurden von damals her nicht verstanden und auch nicht umgesetzt, aber jetzt zeigt er deutlich, liebe Leute, der Weg, der ist eigentlich der biblische, das ist eigentlich der richtige. Wir sind diejenigen, die Nachkommen sind Jesu. Warum? Weil wir glauben. Jesus selbst war der Nachkomme, von dem hier die Rede ist. Und er wurde zu den Juden geschickt. Er wurde kein Heide, er wurde Jude. Deshalb, euch als den Nachkommen der Propheten gelten diese Zusagen, die Gott durch sie gegeben hat. Und ihr habt vollen Anteil an dem Bund, den er mit euren Vorfahren eingegangen ist. Euch, ihr lieben Israeliten, gilt das als erstes. Aber darüber hinaus soll die ganze Welt auch da Anteil haben. Obwohl die Gemeinde etwas vollkommen Neues ist, ist doch klar, sie gründet auf den Verheißungen Gottes im Alten Testament. Gott will allen Menschen helfen und hat dazu seinen Propheten endlich gesandt. Und er will dich dazu gebrauchen, um Menschen einfach die Liebe zu zeigen. Ich weiß nicht, wie bei dir die Corona-Zeit bisher verlaufen ist. Ob es eine sehr anstrengende Zeit war. Also ich habe sie auch als positive Zeit erlebt. Nicht nur, weil meine Kinder so gesittet doch an die Hausaufgaben dran gegangen sind, sondern weil plötzlich die Herzen offen waren. Wir konnten mit unseren Nachbarn anfangen, über den Glauben zu reden. Bei meinen Andachten ist jedes Mal eine Nachbarin dabei. Leute aus dem Ort kamen plötzlich, hey, ihr glaubt doch an Jesus. Was ist denn das gerade für eine Situation, wo wir drinstecken? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich finde bei ihm trotzdem Halt, dass er mich auch durch die Zeit durchträgt. Und das ist doch Gelegenheit beim Schopfpacken, den Kairos beim Schopfpacken. Wo verpasst du vielleicht die ein oder andere Gelegenheit? Sei einfach offen für Gottes Gelegenheiten, die er dir jeden Tag schenkt. 86.400 Sekunden.